Einen schönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute frönen wir ausnahmsweise mal dem historischen Positivismus. Es geht um Geschichte und um Fakten. Genauer gesagt geht es um Vertriebene und Narrative. Also vor allem um solche Leute, die sich als Heimatvertriebene bezeichnen. Als erstes werden wir dazu einen Vortrag vom Historiker Erich Später hören, den er 2003 gehalten hat.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Freundinnen. Herzlichen Dank für die Einladung und die Gastfreundschaft. Der Titel der Veranstaltung des Vortrags haben wir genannt: Vom NS Mustergau zur verfolgten Minderheit. Sudetendeutschen und der Kampf für das Recht auf Heimat.
Dieser Vortrag von Erich Später wird die erste Stunde dauern und in der zweiten Stunde hören wir einen weiteren Vortrag von Alex Feuerherd von 2011. Mythos Nakba, die Entstehung Israels, Legenden und Wirklichkeit.
Es ist, wenn man betrachtet, die Bundesdeutsche Zeitung, die Rede davon, dass der Wahlmarathon dieses Jahres nun vorbei wäre. Dies sollte man meinen, denkt man auch als Zeitungsleser, was soll noch gewählt werden? Nun, eine Landtagswahl findet statt am 22. November diesen Jahres, unter weitestgehender Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist die Wahl zum sudetendeutschen Exilparlament. Dazu aufgerufen sind die Mitglieder der sudetendeutschen Landsmannschaft, die organisiert ist, a, in den Gebietsgliederungen der Landsmannschaft, also sprich ihre Wohnorte in der Bundesrepublik. Wir haben da eine Bundesliste mit 13 Mandaten. Die Schwerpunkte der Wahl liegen in Bayern und in Baden-Württemberg. Gemäß der Verteilung der Flüchtlinge 1945. Allerdings wird auch in Berlin ein Mandat vergeben, in Bremen, in Rheinland-Pfalz. Selbst das Saarland vergibt ein Mandat für das Exilparlament. Dann allerdings könnte man sagen, was soll diese Verrücktheit? Man kann das abhaken. Fällt auf, es wird auch gewählt im Adlergebirge, in Eger, tschechisch Tschep. Es wird gewählt im Riesengebirge, im schönen Hengstau, im Beskidenland. Blick auf die Karte genügt, das sind unzweifelhaft Gebiete, die heute oder schon immer in Tschechien bzw. der Tschechischen Republik liegen. Kandidaten dafür, etwa für den Böhmer Wald, ist ein Herr Hans Günther, Oberstudienrat, wohnhaft in Krummau in Bayern. Für das Erzgebirge Saarzerland kandidiert eine Frau Gerlinde Henschel, die in Günzach wohnt. Münchner kandidieren für Halgenau und so weiter und so fort. Diese Bundesversammlung, der offizielle Name im Sprachgebrauch auch hier der Sudetendeutschen Zeitung, es ist ein Bundeswahlausschuss und es ist aufgemacht wie die Bekanntmachung, also für eine Wahl. Diese Bundesversammlung, das Exilparlament, tagt 4 Jahre. Tagungsort ist der Bayerische Landtag. Es wählt den Exilpräsidenten und die Exilregierung. Diese Tatsache zeigt, dass also der Titel des heutigen Abends, auch wenn der Schwerpunkt des Vortrags auf dem historischen Teil liegt, eine absolute Aktualität hat. Zumal das in der Tschechischen Republik diese Wahl alle vier Jahre als Aggression empfunden wird, als einen unzweifelhaften Anspruch auf Repräsentanz und Vertretung von Leuten, die zum großen Teil hier geboren sind, die damit die Souveränität und territoriale Integrität der Tschechischen Republik in Frage stellen. Tagungsort Bayerischer Landtag. Es weht die Flagge der Bundesrepublik und die Fahne des Sudetenlandes, wenn diese Bundesversammlung tagt. Dies als Vorbemerkung, um dann zum Vortrag zu kommen, der sich in zwei Teile gliedert. Naturgemäß bildet die historische Debatte, die historische Herleitung, um diese heutige Politik verstehen zu können, den ersten Schwerpunkt. In einem zweiten Teil werde ich auf die Konstituierung der Landsmannschaft in der Bundesrepublik eingehen und kurz auf ihre Veränderung ihrer Politik und vor allen Dingen ihrer gesellschaftlichen und politischen Bedeutung, die zugenommen hat seit 1989. Am 15. November 1922 beginnt die Streikbewegung an der Philosophischen Fakultät der Deutschen Universität zu Prag. Vorlesungsboykott, Kundgebungen und Demonstrationen legen den Universitätsbetrieb lahm. Die Rebellion erfasst die Naturwissenschaftliche Fakultät und die Technische Universität zu Brünn. Die streikenden Studenten und die mit ihnen sympathisierenden Dozenten und Professoren werden von breiten Teilen der tschechoslowakischen Bürger deutscher Herkunft unterstützt. 50 Gemeinden im Grenzgebiet Böhmens senden offizielle Solidaritätsadressen. Deutsche Turn- und Gesangsvereine, Zusammenschlüsse von Hunde-, Pferde- und Kleintierzüchtern, der Bund der Kriegsgeschädigten und viele andere kleine und große Vereine stellen sich hinter die studentische Revolte. Großkundgebungen finden in den Städten Eger, Joachimsthal und Falkenau statt. Die streikenden Studenten und ihr breites gesellschaftliches Umfeld sind sich einig. Weg mit dem Juden Steinherz. Ein Jude kann nicht Rektor der Deutschen Universität zu Prag sein. Die Regierung der Republik und der für die Hochschulen verantwortliche sozialdemokratische Minister Rudolf Bettrine waren nicht bereit, den Forderungen des antisemitischen deutschen Mobs nachzugeben. Am 27. November 1922, zwei Wochen nach Ausbruch des Streiks, beschließen die deutschen Studenten seinen Abbruch und verabschieden eine Kampfansage an die Demokratische Republik. Zitat: Mit unserem Auftreten haben wir den verborgenen jüdischen Faktoren für das künftige Jahrzehnt die Lust genommen, an die Spitze der deutschen Universität einen Feind des Deutschtums zu stellen. Der größte Erfolg unseres bisherigen Kampfes liegt vielleicht darin, dass auch der Gleichgültigste unter uns die Gefahr des Judentums in ihrer ganzen Größe erfasst und die Überzeugung erworben hat, dass es für die Deutschblütigen nur eine Lebenslösung gibt. Die Ketten zu zertrümmern, in die die Auserwählten eines verbrecherischen Gottes unser armes Volk geschlagen. Der Historiker Julius Lebherz, tschechoslowakischer Bürger deutscher Herkunft, jüdischen Glaubens, wird 1942 im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet. Er verhungert im Alter von 86 Jahren. Die Deutsche Universität zu Prag verschmilzt 1942 mit der Reinhard-Heydrich-Stiftung zu einer Einrichtung, in der Rassen- und Ostkunde, Eugenik- und Volkstumsforschung das deutsche Vernichtungsprogramm wissenschaftlich unterstützen und begründen. Die 1920 verabschiedete demokratische Verfassung der Tschechoslowakei garantierte allen Bürgern der Republik die volle staatsbürgerliche Gleichberechtigung. Konstituiert aus den historischen Ländern der böhmischen Krone, der Slowakei und der Karpato-Ukraine, folgte sie in ihrem Staatsverständnis den westlichen Traditionen der Staatsbürgernation, die sich politisch und territorial definiert. Gemäß den Bestimmungen des Internationalen Minderheitenschutzvertrages von Juli 1919 garantierte die CSR Zweisprachigkeit, wenn der Anteil der anderssprachigen Bevölkerungsteils 20% betrug. Kulturelle Autonomie und Schulselbstverwaltung der Minderheiten waren garantiert und politische Praxis. Die Bürger der CSR jüdischen Glaubens erhielten die Möglichkeit, für eine eigene jüdische Nationalität zu optieren. Der Präsident der Republik, Thomas Masaryk, und sein engster Mitarbeiter, Edward Benesch, waren seit Jahrzehnten erbitterte Gegner des politischen Antisemitismus. Masaryk verteidigte 1899 den jüdischen Angeklagten Leopold Hilsner in einem der letzten Ritualmordprozesse Mitteleuropas. Er hasste den Antisemitismus und bezeichnete ihn als geistige Perversion. In seinen Lebenserinnerungen schreibt Klaus Mann über die Republik, die ihn und seine Familie 1936 einbürgerte. Die Tschechoslowakei Masaryks und Beneschs hätte verdient, dass man um ihretwillen das Äußerste riskierte. Es war ein gutes Land, eine gute Demokratie. Von allen europäischen Völkern waren es die Tschechen, die damals am mutigsten und am klarsten eben die Ideale und Überlieferungen repräsentierten, die in Deutschland mit Füßen getreten wurden. Die Begriffe Sudetenland und Sudetendeutsche werden nach der Gründung der CSR als politische Kampfbegriffe der deutschen Nationalisten kreiert. Sie sind vor 1918 als Selbstbezeichnung der Deutschen in Böhmen und Mähren kaum gebräuchlich. Sie definieren eine völkische deutsche Kampf- und Schicksalsgemeinschaft jenseits aller geografischen, ökonomischen, politischen und sozialen Unterschiede der in den Grenzgebieten der CSR lebenden Staatsbürger deutscher Herkunft. Völkisch bedeutet eine Konzeption von deutscher Nation, die sich in radikaler Frontstellung gegen alle Vorstellungen einer universellen Menschheit befindet. Daraus folgt der unerbittliche Kampf gegen alle Formen des Liberalismus, der Demokratie und des marxistischen Sozialismus auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Der deutsche Nationalismus definiert das Volk als unaufhebbare, natürliche Gemeinschaft, als lebendiges Wesen, dem der Einzelne untergeordnet ist. Als Abstammungs- und Blutsgemeinschaft ist der deutsche Volkskörper in der Mythologie des deutschen Nationalismus seit Jahrtausenden der Gefahr stetiger Zersetzung ausgesetzt. Römisches Recht Kapitalismus, liberale Demokratie, marxistischer Sozialismus sind dabei, den deutschen Volkskörper zu zersetzen. Biologischer Träger dieses Angriffs und größter Feind des deutschen Volkes sind die Juden. Die Niederlage im Ersten Weltkrieg, der Vertrag von Versailles, bedeutet daher nicht nur eine Schwächung deutscher Macht. Auch den Römern, dem Papst, den Franzosen war dies im Verlauf der Geschichte gelungen. Versailles bedeutet vor allem die Machtübernahme des schlimmsten Feindes des deutschen Volkes, des internationalen Judentums. Versailles als Stichwort hatten wir als Martin Walser bei seinem Gespräch mit Gerhard Schröder, den Vertrag von Versailles dafür verantwortlich machte, dass letztendlich 1933 die deutschen Nazis werden mussten. Es ist diese versteckte Konnotation, die in den 20er und 30er Jahren jedem klar bewusst war, dass Versailles, Vertrag von Versailles, Schanddiktat von Versailles nicht bedeutet, natürlich auch Territorialverluste, Teile Oberschlesiens und so, sondern dass es ein direkter Angriff war durch die Etablierung der Weimarer Demokratie, die als Werk der Juden gedeutet wurde. Das Gleiche gilt für die entstehende Tschechoslowakische Republik, die ja genau auch ein Produkt des Vertrages von Versailles gewesen ist, konstituiert 1919. Und infolgedessen Masaryk und die Führung der Tschechoslowakischen Republik in der Propaganda der sudetendeutschen völkischen Verbände immer als Judenrepublik bezeichnet wurde, ähnlich wie Weimar. Dem Staatspräsidenten Masaryk hat man diesen beliebten Vorwurf gemacht, dass sein Name ein Tarnname ist. In Wirklichkeit wäre er der Jude, Redlich Masaryk. Das nochmal zu diesem Hintergrund von Versailles, wenn das heute auftaucht in einem bestimmten Kontext. ...1933, die Machtübernahme der Nazis, wie es genannt wird, ist in dieser Interpretation viel mehr als eine faschistische Machtergreifung mit blutigem Terror, Zerschlagung der Arbeiterbewegung und des demokratischen Rechtsstaats. Die nationalsozialistische Bewegung und der charismatische Führer verkörpern den radikalen deutschen Nationalismus, der zur Staatsmacht wird. Die Leichtigkeit, mit der es gelingt, die politischen Feinde zu isolieren und auszuschalten, ist Indiz für die gesellschaftliche Mehrheitsfähigkeit und Attraktivität des radikalen Nationalismus, der weit über die NSDAP hinausreicht. Das Jahr 1933 bedeutet den Beginn der Säuberung des deutschen Volkskörpers, zunächst von den politischen und gesellschaftlichen Trägerschichten der Vorstellung universeller menschlicher Gleichheit. Gleichzeitig ist es der Beginn des deutschen Vernichtungskrieges gegen den jüdischen Teil der Menschheit. Der Machtantritt Hitlers wird im Sudetenland mit Begeisterung aufgenommen. Die wachsenden Provokationen der völkischen Kampfverbände werden aber von der demokratischen Staatsmacht entschieden bekämpft. Die Führer des tschechoslowakischen Ablegers der NSDAP werden verhaftet und ihre Organisation im November 1933 verboten. Als Nachfolgeorganisation gründet der Führer der radikal antisemitischen sudetendeutschen Turna Konrad Henlein im gleichen Monat die Sudetendeutsche Heimatfront. Die Heimatfront repräsentiert ein breites Spektrum völkischer Organisationen und Verbände, die bereits den Arierparagraphen und das Führerprinzip als politische Grundlage akzeptiert haben. Die Sudetendeutsche Heimatfront, 1935 umbenannt in Sudetendeutsche Partei, ist nicht nur die fünfte Kolonne Hitlerdeutschlands. Der hohe Grad ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz und Verankerung zeigt die freiwillige Verwandlung von Bürgern eines demokratischen Staates in Mitglieder des homogenisierten sudetendeutschen Stammeskörpers, lange vor dem Anschluss an Hitlerdeutschland. Die freiwillige innere Gleichschaltung ist nach der Selbstauflösung der bürgerlichen Parteien im Frühjahr 1938 fast vollzogen. Bei den Kommunalwahlen im Mai und Juni 1938 erreicht die Sudetendeutsche Partei, die nunmehr 1,2 Millionen Mitglieder zählt, zwischen 80% und 90% der Stimmen und dies bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 3,4 Millionen Menschen tschechoslowakischer Bürger deutscher Herkunft. Im Herbst 1937 wird der taktische Legalitätskurs der Sudetendeutschen Partei zugunsten der unverhüllten Unterstützung der deutschen Aggression gegen die CSR aufgegeben. In Abstimmung mit der Naziführung in Deutschland werden die Forderungen nach Selbstbestimmung und Abtrennung immer weiter radikalisiert. Mit gewaltigem Aufwand beginnt Nazi-Deutschland ab April 1938 eine internationale Propagandakampagne für die gequälte, von Völkermord und Vertreibung bedrohte deutsche Minderheit. Das propagandistische Trommelfeuer wird begleitet von einer erneuten Radikalisierung des antisemitischen Terrors in Deutschland. Die Hauptsynagogen München und Nürnbergs werden im Sommer 1938 unter Abhaltung von Massenkundgebungen in Anwesenheit Zehntausender Deutscher zerstört. In Franken beginnt Mitte September die Vertreibung der gesamten jüdischen Bevölkerung aus den Dörfern und Kleinstädten. Während des Frühjahrs und Sommers 1938 kommt es im Sudetenland analog zu den Vorgängen in Deutschland zu spontanen Gewaltaktionen gegen die jüdische Bevölkerung, die sich im September zu lokalen Pogromen steigern. Die Städte Mahnsdorf und Komotau zum Beispiel rüsten sich bereits im September 1938 noch vor der Annexion, sie seien judenfrei. Der Einmarsch der Wehrmacht und der SS in den ersten Oktobertagen 1938 wird von der sudetendeutschen Bevölkerung mit euphorischer Begeisterung gefeiert. Der Stamm wird aufgenommen in die große deutsche Volksgemeinschaft. Es folgt eine Explosion der Gewalt in vielen Dörfern und Städten. Die Ausschaltung der wenigen tausend aktiven Sozialdemokraten und Kommunisten verläuft ohne Probleme. Nach der Vereinigung wird der Terror gegen die jüdische Bevölkerung durch die Übernahme der antisemitischen Nazi-Gesetze innerhalb von 2 Monaten institutionalisiert. Es beginnt das große Beutemachen. Die Massenflucht der jüdischen Bevölkerung, es handelt sich um ca. 30.000 Menschen, beschleunigt und erleichtert die Inbesitznahme ihres Eigentums. Zum NS-Mustergau erklärten Sudetenland verbleiben 400.000 Menschen tschechischer Herkunft. Der öffentliche Gebrauch ihrer Sprache wird untersagt. Ihre Schulen und kulturellen Einrichtungen werden verboten. Die rüstungswirtschaftliche Bedeutung ihrer Arbeitskraft für das Deutsche Reich im beginnenden Zweiten Weltkrieg verhindert die von der sudetendeutschen Volksgemeinschaft geforderte totale Germanisierung des Mustergaus. Die Auflösung der staatlichen Existenz der CSR im März 1939 und die Bildung des Reichsprotektorats Böhmen und Mährens auf dem verbliebenen Territorium des tschechischen Teils der Republik werden von den Sudetendeutschen als endgültiger Sieg über das, ist ein Zitat, minderwertige Tschechentum gefeiert. Die Ernennung Reinhard Heydrichs, Chef des Reichssicherheitshauptamts, zum stellvertretenden Reichsprotektor am 27. September 1941 wird von der deutschen Bevölkerung mit großen Hoffnungen aufgenommen. Erwartet man doch von den Mordexperten durchgreifende Maßnahmen gegen das Tschechentum. Das im Auftrag der Londoner Exilregierung unter Präsident Beneš durchgeführte Attentat am 27. Mai 1942, an dessen Folgen der Organisator der Endlösung eine Woche später stirbt, wird von der sudetendeutschen Volksgemeinschaft mit Empörung und Hassausbrüchen gegen die tschechische Minderheit beantwortet. Das ist der Tenor der Berichte aller Dienststellen unterschiedlichster Prominenz. Es ist also keine Übertreibung, man findet das in Berichten der Regierungspräsidien, der Deutschen Arbeitsfront, aus den Betrieben, in SD-Berichten. Das ist, denke ich, keine Übertreibung, also diese Stimmungslage, die herrscht. In der historischen Erinnerung der tschechischen Nation ist der Massenterror der deutschen Besatzer seit dem Amtsantritt Heydrichs und seine nochmalige Radikalisierung nach dessen Tötung als Heydrichiade lebendig. Neben den Massenhinrichtungen und Deportationen beinhaltet der Begriff auch die Panik und allgegenwärtige Todesangst der Bevölkerung. Bis zum 1. September 1942 werden nach offiziellen Zahlen der deutschen Besatzer 1400 Menschen hingerichtet. Das Bergarbeiterdorf Lidice wird im Erdboden gleichgemacht. Die Männer erschossen, die Frauen nach Ravensbrück deportiert. Die als nicht eindeutschungsfähig klassifizierten Kinder im Alter von 1 bis 14 Jahren erleiden das Martyrium des langsamen Todes in den Gaskammern des deutschen Vernichtungslagers Chełmno. Zwischen 1941 und 1944 werden 260.000 jüdische Bürger der CSR in den Grenzen von 1937 von den Deutschen und ihren Kollaborateuren ermordet. Die größte Massenhinrichtung findet am 27. und 28. August 1941 in der ukrainischen Stadt Kamenz-Podolsk statt. Zwischen 14.000 und 18.000 Bürger der CSR werden innerhalb von 2 Tagen von deutschen Tötungskommandos ermordet. Die jüdischen Bürger des Protektorats werden nach ihrer völligen Entrechtung und Ausplünderung der sogenannten Arisierung im Konzentrationslager Theresienstadt zusammengefasst. Theresienstadt ist dabei die Zwischenstation auf dem Weg in das Massenvernichtungslager Auschwitz, wo 78.000 tschechoslowakische Bürger jüdischer Herkunft in den Gaskammern getötet werden. Noch im April 1944 werden auf einer Konferenz hoher Funktionäre der SS und der NSDAP in Karlsbrunn Szenarien für die endgültige Vernichtung der tschechischen Nation diskutiert. Zitat: Das Fernziel nationalsozialistischer Reichspolitik in Böhmen und Mähren muss auf die Wiedergewinnung des Bodens und der auf ihm siedelnden Menschen für das deutsche Volkstum und für die Reichsidee gerichtet sein. Um dies erreichen zu können, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder A, die totale Aussiedlung der Tschechen aus Böhmen und Mähren in ein Gebiet außerhalb des Reiches. B. Bei Verbleib des Großteils der Tschechen und Böhmen und Mähren, die gleichzeitige Anwendung vielfältigster der Assimilation und Umfolgung dienenden Methoden nach einem X-Jahresplan. Dabei können drei Grundlinien verfolgt werden. Erstens die Umfolgung des rassisch geeigneten, also blutsmäßig für uns erwünschten Tschechen. B. Die Aussiedlung von rassisch unverdaulichen Tschechen und aller destruktiven Elemente der reichsfeindlichen Intelligenzschicht. Drittens die Neubesiedlung dadurch frei gewordenen Raumes mit frischem deutschem Blut. Mit dem Vormarsch der Alliierten in das Innere Deutschlands im Frühjahr 1945 wird das Sudetenland zum Durchmarschgebiet und Endziel Zehntausender Gefangener der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager. Die tschechische Bevölkerung reagiert geschockt und voller Entsetzen auf das Geschehen. Sie findet ihre tiefe Angst, dass die Deutschen zu allem fähig sind, bestätigt. Zitat: Keine Propaganda gegen die Deutschen könnte so wirksam sein wie der Anblick dieser Elendsgestalten, notiert ein tschechischer Zeuge des monatelang vor aller Augen durchgeführten Massenmords. Die Auslöschung der staatlichen Existenz der CSR, die grausame und brutale Besatzungspolitik sowie die Pläne zur Vernichtung der gesamten Nation im Falle eines deutschen Sieges hatte den traditionellen Antifaschismus des tschechoslowakischen Widerstandes allmählich in antideutschen Hass verwandelt. Auch in der Öffentlichkeit der alliierten Nationen wächst im Verlauf des Krieges die Erkenntnis, dass der Nationalsozialismus und sein Führer die Unterstützung und Loyalität der übergroßen Mehrheit der Deutschen besitzen. Ein Sieg Deutschlands wäre der Triumph der Utopie von Lebensraum, Herrenrasse und Vernichtung. Ab 1943 gibt es in den alliierten Nationen keinen ernstzunehmenden Politiker mehr, der sich gegen eine Aussiedlung der Sudetendeutschen gewandt hätte. Nach der Niederlage Deutschlands billigt die Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. August 1945 der drei alliierten Siegermächte im 13. Artikel des Abschlussberichts den Transfer der Deutschen aus Polen, der Tschechoslowakischen Republik und Ungarn. Über Zahlen, Zeiträume und Aufnahmegebiete sollte der alliierte Kontrollrat entscheiden. Er genehmigte am 20. November des gleichen Jahres die Abschiebung von 2,5 Millionen Deutschen aus den Grenzgebieten der CSSR, davon 750.000 in die sowjetische und 1.750.000 in die amerikanische Besatzungszone. Bis zum Jahr 1947 werden 3 Millionen Deutsche zum Verlassen des Landes gezwungen oder flüchten, damit sie nicht für begangene Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Im Sommer des Jahres 1945 entlädt sich der aufgestaute Hass gegen alle Deutschen in den Gebieten des ehemaligen Sudetengaus. Es kommt zu Lynchaktionen, Selbstjustiz und Exekutionen, denen auch offensichtlich Unschuldige zum Opfer fallen. Die Zustände waren geprägt von der Willkür lokaler Behörden und Milizen. Hinzu kommen marodierende Banden von Kriminellen und Deserteuren, die das Klima der Gewalt und Rechtslosigkeit verschärfen. Rache, Vergeltung, aber auch kriminelle Gier und Mordlust kosten nach verschiedenen Schätzungen deutscher und tschechischer Historiker etwa 10.000 Menschen das Leben. Ich bitte sich, diese Zahl zu behalten, weil sie sich bis heute ver-25-facht hat. Ich mag normal solche Zahlenspielereien und so halt nicht, weil ich in meiner Kindheit und Jugend aufgewachsen bin in Festen und Verwandtschaftstreffen, wo immer der eine Satz gefallen ist, es waren ja gar keine 6 Millionen, was immer behauptet wird. Und das für mich immer so eine Ambivalenz hat, diese Zahlendebatten. Aber das ist wichtig, weil es heute vollkommen unhinterfragt, fast in der gesamten Tagespresse immer die Rede mittlerweile von 250.000 sudetendeutschen Opfern die Rede ist. Und diese relativ akribischen Recherchen der deutsch-tschechoslowakischen Historikerkommission vollkommen verdrängt sind gegenüber der ja mittlerweile als seriös eingesetzten Propaganda der sudetendeutschen Landsmannschaft. Die Verhältnisse normalisieren sich allmählich mit der Konsolidierung staatlicher Macht ab Herbst 1945 und der Durchführung der alliierten Beschlüsse von Potsdam. Die Potsdamer Beschlüsse der Alliierten über den Transfer der deutschen Bevölkerung werden ergänzt durch Dekrete tschechoslowakischen Präsidenten Benes, der legitimiert durch sein in der Kriegs- und Exilsituation entstandenes Gesetzgebungsrecht die Umgestaltung der sozialen und politischen Verhältnisse der CSR einleitet. Der dekretale Zeitabschnitt, also das, was wir heute unter Benes-Dekrete verstehen, beginnt am 11. Juni 1940 im Londoner Exil mit dem Dekret Nummer 1 über den Aufbau einer provisorischen Nationalversammlung und endet am 28. Oktober 1945 in Prag mit dem Zusammentritt der vorläufigen Nationalversammlung, die die Dekrete für rechtsgültig erklärt. Es sind insgesamt 143 Dekrete. Sie beinhalten die Annullierung der Münchner Verträge, die Auflösung der Strukturen der deutschen Besatzungsherrschaft und der faschistischen Slowakischen Republik. Benes-Dekrete garantieren in ihrer Gesamtheit die Kontinuität tschechoslowakischer Staatlichkeit, die durch das Münchner Abkommen und die deutsche Okkupation zeitweise zerschlagen wurde. Im engeren Sinne 3 Dekrete von den 143 ergänzen die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens. Dekret Nummer 12 über die Konfiskation des landwirtschaftlichen Vermögens der deutschen Magyaren, wie auch der Verräter und Feinde des tschechischen Volkes. Dekret Nummer 33 über die Staatsbürgerschaft und schließlich Dekret Nummer 108 über die Einziehung feindlichen Vermögens. Diese 3 Dekrete kann man als die Ausführungsbestimmungen des Potsdamer Abkommens bezeichnen. Die Forderung nach der Aufhebung der Benes-Dekrete bedeutet, und das ist der sudetendeutschen Landsmannschaft und es ist auch der Tschechischen Republik klar, die Aufhebung der Legitimität der tschechoslowakischen Exilregierung und die Aufhebung und Infragestellung der Souveränität, weil die gesamte tschechische Aufbau und Legitimation der Republik auf genau diesen Anordnungen und Dekreten der Londoner Exilregierung fundiert. Und es ist auch genau das, was natürlich in der Kampagne gegen die Benes-Dekrete, man bezieht sich immer auf diese 3, auch den Aktivisten der Landsmannschaft klar ist, dass das in diesem Kontext gestellt natürlich bedeutet, dass die Tschechische Republik in ihrer heutigen Form sollte sie die Präsidialdekrete aufheben, sich delegitimiert und damit die Schleusen für Eigentumsforderungen, Wiedergutmachungsforderungen, Rehabilitierungsforderungen, Wiedergutmachung an verurteilte Nazi-Verbrecher, sofern sie noch leben, Tor und Tür geöffnet wird. Gemäß den Beschlüssen des Potsdamer Abkommens hatten die alliierten Mächte in ihren Besatzungszonen politische Zusammenschlüsse der ausgesiedelten Deutschen verboten. Ausgenommen davon waren örtliche Vereinigungen, die eine Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Lage anstrebten. Unter dem Schutz der evangelischen und katholischen Kirche beginnt die Neuorganisation der Sudetendeutschen. In Stuttgart treffen sich am 24. und 25. September 1949, 4 Monate nach Gründung der Bundesrepublik, 70 ehemalige führende Nazi-Funktionäre des NS-Mustergaus Sudetenland. In den Referaten der Tagung werden die politischen und organisatorischen Grundsätze des zu gründenden Witiko-Bundes, Witiko ist eine Romanfigur des deutsch-böhmischen Schriftstellers Adalbert Stifters, formuliert. Als wichtigste organisatorische Aufgabe wird die Gründung einer einheitlichen Volksgruppenorganisation angesehen, die möglichst alle vertriebenen Deutschen aus den tschechoslowakischen Grenzgebieten umfassen sollte. Die politischen Zielsetzungen der überlebenden Nazi-Elite sollten durch diese Landsmannschaft in der Öffentlichkeit vertreten werden. Die Männer, die sich in Stuttgart versammeln, waren als hohe Funktionäre der NSDAP, der SS, des SD und anderer NS-Organisationen verantwortlich für den 100.000-fachen Mord und die brutale deutsche Besatzungsherrschaft in den Jahren 1939 bis 1945. In der 1950 verabschiedeten und bis heute gültigen Satzung der an Pfingsten 1950 gegründeten Sudetendeutschen Landsmannschaft, die sich, Zitat aus der Satzung, überparteiliche und überkonfessionelle Volkstumsorganisation der Sudetendeutschen in der Vertreibung definiert, wird offensiv die Wiederinkraftsetzung des Münchner Abkommens verlangt. Nichts anderes bedeutet der Paragraph 3, dem lautet, wenn Rechtsanspruch auf die Heimat, deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen. Hinzu kommen Forderungen nach Rückgabe des konfiszierten Vermögens, das 1978 in einer Rechtsverwahrung der Landsmannschaft bei der UN mit 130 Milliarden D-Mark angegeben wurde. Mittlerweile, in Publikationen des letzten Jahres, wird es auf 266 Milliarden D-Mark veranschlagt. Politisch weigert sich die Bundesrepublik, die Niederlage im Zweiten Weltkrieg durch Anerkennung der Grenzen des Potsdamer Abkommens gegenüber den östlichen Nachbarn anzuerkennen. Das gilt bis heute. Die Bundesrepublik ist der einzige Staat in Europa, der keine rechtsverbindliche Anerkennung des Potsdamer Abkommens, der alliierten Siegermächte, wo die grundlegenden Nachkriegsregelungen für Deutschland und Europa verabschiedet wurden, bis heute abgegeben hat. Um die Legitimität der territorialen Forderungen zu untermauern, wurde eines der bis heute größten zeitgeschichtlichen Großforschungsprojekte der Bundesrepublik initiiert. Unter der politischen Obhut des sogenannten Bundesvertriebenenministeriums wurden von 1950 bis 1961 die sogenannte Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa erarbeitet. Die Dokumentation wurde von Seiten des Bundestags zu einer Aufgabe von nationalpolitischer Bedeutung erklärt. Die Entlarvung des Unrechts des Potsdamer Abkommens und die Untermauerung des deutschen Anspruchs auf die geraubten Ostgebiete war das Ziel des Unternehmens. Vorbild war die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als deutsche Nationalisten und Historiker im Kampf gegen die, Zitat, Schande von Versailles eng kooperierten. Die Hasspropaganda gegen Versailles wurde zum Vorbild des Kampfes gegen Potsdam. Mit der Konzentration auf die Vertreibung der Deutschen sollte die alleinige deutsche Schuld und Verantwortung für den Zweiten Weltkrieg relativiert und die völkerrechtliche Position der Bundesrepublik verbessert werden. Die Grundlage des Unternehmens bilden fast ausschließlich Zeitzeugenberichte. Dementsprechend wurden Hunderte von sogenannten Sammlern damit beauftragt, Flüchtlinge und Vertriebene zu befragen. Es erschienen bis zum Jahr 1961 5 Bände mit 5000 Seiten. Mehrere Beihefte wurden publiziert. 1984 wurde eine unveränderte und vollständige Taschenbuchausgabe bei DTV gedruckt. Der publizistische und politische Ertrag zeigte sich in Tausenden von Sachbüchern, Zeitungs- und Illustrierten-Serien. Nie erschienen ist der geplante Band 6. Er sollte sich mit der Vorgeschichte der Vertreibung, der deutschen Aggressions- und Vernichtungspolitik befassen und die Funktion der volksdeutschen Minderheiten für die Expansion NS-Deutschlands untersuchen. Der wissenschaftliche Organisator dieser Zeitzeugensammlung war Wilhelm Thurnwald. Er hat nachher Karriere im Bundesvertriebenenministerium gemacht. Vorher war er einer der ranghöchsten HJ-Führer im NS-Sudetengau mit dem Verdienst, die gesamte katholische Jugendverband Staffelstein 1938 geschlossen in die HJ überführt zu haben. Spiegel Spezial, letztes Jahr. Wenn Sie die Abschnitte, die Zeitzeugenberichte und die Analyse über die Vorgänge im Sudetenland lesen, die so geschrieben sind, als wären die Spiegelreporter dabei gewesen, und gleichen das ab hiermit, kann man sagen, dass quasi die Spiegelreporter eine Reportage aus diesen Zeitzeugenberichten gemacht haben. So viel zu dem Einfluss oder zu der Verdrängung oder wie man es heute formuliert, dass die Vertriebenen ja in Deutschland nie über ihr Schicksal sprechen dürften und das quasi tabuisiert wurde. Es ist an sich für mich ist unglaublich, dass diese Behauptung also immer und immer wieder publiziert wird. Die Realitäten für die 50er und 60er Jahre sehen vollkommen anders aus. Die Propaganda der Landsmannschaft stilisiert die sudetendeutsche Volksgemeinschaft bis heute zum unschuldigen Opfer tschechoslowakischer Gewaltpolitik. Behauptete man Mitte der 50er Jahre noch, dass 20.000 deutsche Opfer der Tschechen wurden, so hat sich die Zahl bis heute mehr als verzehnfacht. Die Zahl von 250.000 beruht auf statistischen Manipulationen. Sie ergibt sich aus der Differenz zwischen den bei der Volkszählung von Mai 1939 im NS-Gau-Sudetenland registrierten Deutschen und der Zahl der ausgesiedelten Deutschen von 1950 in den Aufnahmegebieten, die teils errechnet, teils geschätzt werden. Den größten Unsicherheitsfaktor bilden jedoch jene, ca. 150.000 Personen, die von Mai 1945 bis Juni 1947 Anträge auf Einbürgerung in die CSR gestellt haben, sowie die nicht geklärte Zahl der Sudetendeutschen, die als Angehörige der Wehrmacht, der SS und des Sudetendeutschen Volkssturms gefallen sind. auf Seiten der Landsmannschaft und ihrer publizistischen und historischen Hilfstruppen kann man beruhigt jedes Interesse an einer seriösen Auseinandersetzung über die wirklichen Opferzahlen ausschließen. Die mehrfachen Entschuldigungen und Deklarationen der Tschechen, in denen sie seit 1989 die Ermordung von Unschuldigen in der Phase der sogenannten wilden Vertreibungen von Mai bis Oktober 1945 bedauern, sind für die Funktionäre der Landsmannschaft belanglos. Die Erfindung von 250.000 während der Vertreibung getöteten Sudetendeutschen ermöglicht die politische Konstruktion der Sudetendeutschen als Opferkollektiv, dessen Leiden identisch ist mit dem Schicksal der 260.000 tatsächlich von den Deutschen ermordeten jüdischen Bürgern der CSR in den Grenzen von 1937. Nach 1989 verliert in der Politik der sudetendeutschen Landsmannschaft das Modell der revanchistischen Grenzrevision an Bedeutung, sprich die Sudetenländer, die Grenzgebiete der DDR und Duktus der Landsmannschaft über Jahrzehnte tschechisch besetzte Zone. Keine Anerkennung, kein Abkommen, keine Verständigung, dies war die Linie. Das Münchner Abkommen von 1938 wurde weiterhin als gültig betrachtet. Die Gebiete des ehemaligen NS-Mustergaus sind mithin widerrechtlich okkupiertes deutsches Reichsgebiet. Diese Position ist bis heute nicht widerrufen worden, doch hat die Führung der Landsmannschaft begriffen, dass die offenen Forderungen nach Revision der Nachkriegsgrenzen spätestens mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Abschluss des 2+4-Vertrages obsolet geworden sind. Nicht mehr die gewaltsame Erringung territorialstaatlicher Macht steht im Zentrum der politischen Strategie, sondern die politischen, ökonomischen und kulturellen Einflüsse. In diesem Prozess ist die sudetendeutsche Landsmannschaft zu einem eigenständigen Akteur bundesdeutscher Außenpolitik geworden. Zwar wird der 1992 geschlossene Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Tschechischen und Slowakischen Republik über gute Nachbarschaft und Zusammenarbeit sowie die sich daran anschließende deutsch-tschechische Erklärung von 1997 abgelehnt. Doch eröffnen die vertraglichen Regelungen über die sogenannte deutsche Minderheit in der Tschechischen Republik der Landsmannschaft erheblichen politischen Handlungsspielraum. Im Vertrag selbst werden der deutschen Minderheit umfassende Rechte eingeräumt. Kurzes Zitat aus dem Vertrag. Die Angehörigen der deutschen Minderheit, das heißt Personen tschechoslowakischer Staatsangehörigkeit, die deutscher Abstimmung sind oder die sich zur deutschen Sprache, Kultur oder Tradition bekennen, haben insbesondere das Recht, einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer Gruppe ihre ethnische, kulturelle, sprachliche und religiöse Identität frei zum Ausdruck zu bringen. Frei von jeglichen Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. Die Tschechische Republik ermöglicht und erleichtert im Rahmen ihrer geltenden Gesetze der Bundesrepublik Deutschland Fördermaßnahmen zugunsten der deutschen Minderheit und ihrer Organisation. Die von der sudetendeutschen Landsmannschaft und ihren politischen und publizistischen Hilfstruppen geführte Kampagne gegen die Beneš-Dekrete und die damit einhergehende Infragestellung der staatlichen Souveränität und Legitimität der Tschechischen Republik dominiert die bundesdeutsche Debatte seit mehreren Jahren. Die gleichzeitig sich entfaltende planmäßige politische und kulturelle Basisarbeit zur Rekonstruktion einer völkisch definierten deutschen Minderheit in der CSR findet in der deutschen Öffentlichkeit kaum Beachtung. Der Export des deutschen völkischen Prinzips in die Rechtsordnung der CSR und die damit einhergehende Schaffung einer deutschen Minderheit hat dazu geführt, dass bis zum Jahre 2002 mehr als 70.000 neue deutsche Staatsbürgerschaften verliehen wurden. Bei der letzten Volkszählung in der CSR 1991 hatten sich zudem 30.000 Menschen als Angehörige der deutschen Minderheit ohne doppelte deutsche Staatsbürgerschaft deklariert. Der Nachweis einer deutschen Abstammung, etwa die Erfassung in den sogenannten Volksgruppenlisten, die der Germanisierungspolitik in der Zeit der deutschen Herrschaft dienten, genügt zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft. Die deutsche Botschaft in Prag unterstützt diesen Prozess durch unbürokratische Hilfestellungen wie der Entsendung mobiler Beratungsteams, die vor Ort die Antragsteller beraten und deutsche Pässe aushändigen. Nach dem EU-Beitritt Tschechiens und der damit einhergehenden Schwächung der staatlichen Souveränitätsrechte werden sich die politischen und juristischen Optionen der sudetendeutschen Landsmannschaft und der mit ihr verbundenen alten und neuen Heimatverbliebenen beträchtlich erweitern. Die Führungsgruppe der Landsmannschaft hat dies längst erkannt. Die Kampagne gegen die Beneš-Dekrete hat das politische Gewicht der Landsmannschaft in der Bundesrepublik wesentlich erhöht. Dass der Zweite Weltkrieg mit der sinnlosen Bombardierung deutscher Städte, dem Martyrium der 6. Armee bei Stalingrad und der grausamen Vertreibung der Deutschen begann, wird mittlerweile von immer mehr Menschen geglaubt. Im Gegensatz zu den Deutschen sind die Tschechen uneinsichtig und nicht bereit, ihre eigenen Verbrechen zu bereuen. Sie ähneln den Serben in ihrer Uneinsichtigkeit. So lautete der Tenor vieler Kommentatoren, nachdem Ministerpräsident Zeman im Frühjahr 2002 die einfache Wahrheit ausgesprochen hatte, dass 90% der Sudetendeutschen September 1938 die tschechoslowakische Demokratie an Hitlerdeutschland verrieten. Es wäre an der Zeit, dass 63 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, der Zerschlagung des Deutschen Reichs, in der endgültigen Niederlage des Nationalsozialismus, man in Deutschland zu dem Schluss käme, dass es Zeit wäre, den Krieg endgültig zu beenden und die Niederlage zu akzeptieren. Für die sudetendeutsche Landsmannschaft gilt, dass sie alle demokratischen Rechte einer parlamentarischen Demokratie besitzt. Dazu gehört auch das Recht zur Selbstauflösung. Herzlichen Dank.
Es geht also quasi um die israelische Staatsgründung, die ja bekanntlich schon von der ganzen Weile erfolgt ist, nämlich am 14. Mai 1948 und nur wenige Stunden nach der Gründung des Staates Israel, die dem ein knappes halbes Jahr zuvor verabschiedeten Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen folgte, erklärten bekanntlich Ägypten, Transjordanien, Syrien, der Libanon, Saudi-Arabien und der Irak dem jüdischen Staat den Krieg und griffen ihn an. Das erklärte Ziel der Arabischen Allianz war es dabei, Israel mit militärischen Mitteln zu beseitigen. Doch den israelischen Streitkräften gelang es, das soeben gegründete Land zu verteidigen und die gegnerischen Armeen zu schlagen. Im Zuge dessen, aber auch schon während des vorangegangenen Bürgerkrieges zwischen jüdischen und arabischen Milizen, verließen mehrere hunderttausend palästinensische Araber das Land, teilweise infolge von Kriegshandlungen, vielfach jedoch auch auf Geheiß der arabischen Staaten, die freie Bahn für ihren Angriff haben wollten und eine triumphale Eroberung und Zerstörung Israels ankündigten. Gleichwohl vertritt die palästinensische Seite bis heute unverrückbar die Position, dass die Gründung des jüdischen Staates eine Nakba, also eine Katastrophe gewesen sei, vergleichbar mit dem Holocaust, wie es oft heißt, und dass erst jüdisch-zionistische Milizen und danach die israelische Armee die palästinensischen Araber gezielt und systematisch vertrieben hätten. Dieser zähliebige Mythos wird auch von den europäischen Sympathisanten der Palästinenser vertreten, wie beispielsweise, aber nicht nur, die Ausstellung mit dem Titel »Die Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948« zeigt. Diese 2008 ins Werk gesetzte Ausstellung war bislang deutschlandweit an über 70 verschiedenen Orten zu sehen. Sie ergreift Partei für die palästinensische Seite. Ihr Ton ist dabei scheinbar sachlich und vermeintlich an den Fakten orientiert. Doch bereits einfache und historisch unstrittige Fakten werden durch Auslassungen und Verdrehungen grob verfälscht. So erfährt man etwa von dem für die palästinensische Politik überaus wichtigen Großmufti und Nazi-Kollaborateur Hajj Amin el-Husseini genauso wenig etwas wie über die Hintergründe und Ziele des arabischen Angriffs auf Israel. Auch die antisemitischen Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in den 1920er und 30er Jahren sowie die Aktivitäten arabischer Terrorgruppen finden dort keine Erwähnung. Darüber hinaus werden Aussagen israelischer Politiker häufig entweder dekontextualisiert oder sinnentstellend wiedergegeben. Insgesamt präsentiert diese Ausstellung die Araber respektive Palästinenser durchweg als so unschuldige wie harmlose Opfer einer generalstabsmäßig geplanten zionistischen Aggression. Diese Vorgehensweise folgt der Methode einer in den Gesellschaftswissenschaften inzwischen höchst populären postmodernen Strömung, die keine historischen Tatsachen mehr kennen will, sondern nur noch gleichberechtigte Narrative, also subjektive Erzählungen von Betroffenen, ohne Rücksicht auf den Wahrheitsgehalt. Ist dieser Ansatz ganz grundsätzlich mehr als fragwürdig, so führt er in Bezug auf den sogenannten Nahostkonflikt absichtsvoll zu einer Dämonisierung und Delegitimierung Israels. Die genannte Ausstellung samt ihrer Begleitbroschüre ist dabei nur ein Beispiel von vielen. In diesem Vortrag soll es deshalb nicht nur darum gehen, einige der beliebtesten Mythen im Zusammenhang mit der Gründung und Geschichte des Staates Israel als solche zu qualifizieren und richtigzustellen, sondern auch um die Frage, warum diese Verdrehungen, Falschdarstellungen und Auslassungen so en vogue sind. Lassen Sie mich aber mit einem Blick auf die Geschehnisse rund um den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen vom 29. November 1947 beginnen, der bekanntlich von der Jewish Agency Executive, also der Regierung des Yishuv, akzeptiert, von den arabischen Staaten, der Palästinenserführung und dem Arab Higher Committee, das heißt der politischen Führung der Araber im Mandatsgebiet Palästina, abgelehnt wurde. Unmittelbar nach dem Beschluss setzte eine regelrechte Welle arabischer Gewaltakte ein. Das jüdische Geschäftszentrum in Jerusalem beispielsweise wurde gestürmt. Der schon erwähnte Mufti von Jerusalem rief einen dreitägigen Generalstreik aus und im Januar 1948 kamen rund 5000 arabische Freischärler und Soldaten der freiwilligen Truppe Arab Liberation Army ins Land. Sie attackierten jüdische Siedlungen und sperrten wichtige Verbindungsstraßen. Von arabischer Seite aus wurde mit Gewalt versucht, die Gründung des Staates Israel zu verhindern und das nicht, weil man etwa die prozentuale Aufteilung des Mandatsgebiets als irgendwie ungerecht empfand, sondern weil es überhaupt keinen jüdischen Staat auf islamischem Boden geben sollte. Hassan Pascha, der Sekretär der Arabischen Liga, hatte genau das bereits vor dem Teilungsbeschluss hinreichend deutlich gemacht, als er während eines Treffens am 16. September 1947 mit David Horowitz und Abba Eban, den Vertretern der Jewish Agency, unumwunden zugab, ich zitiere ihn: "Die arabische Welt ist zu keinem Kompromiss bereit. Ihr Vorschlag, Mr. Horowitz, mag durchaus vernünftig und logisch sein, doch über das Geschick von Völkern entscheiden nicht Vernunft und Logik. Völker machen keine Zugeständnisse, sie kämpfen. Mit friedlichen Mitteln oder Kompromissen erreicht man gar nichts. Wenn man etwas erreicht, dann durch Waffengewalt. Wir werden versuchen, euch zu schlagen. Ich bin nicht sicher, ob es uns gelingen wird, aber wir werden es versuchen. Es ist uns gelungen, die Kreuzfahrer zurückzuschlagen. Andererseits haben wir Spanien und Persien verloren. Vielleicht werden wir auch Palästina verlieren. Doch es ist in jedem Fall zu spät, um noch von friedlichen Lösungen zu sprechen." Zitat Ende. Um es also deutlich festzuhalten, der Krieg wurde von arabischer Seite begonnen, nicht von der jüdischen. Der Jeschuf geriet in Bedrängnis, viele jüdische Siedlungen waren von der Versorgung abgeschnitten und belagert. Und das galt vor allem für die in Jerusalem lebenden Juden, die sich inmitten arabischer Gebiete befanden. Dadurch ergab sich zunehmend die Notwendigkeit, jene Gebiete unter Kontrolle zu bringen, die im UN-Teilungsplan dem zu gründenden jüdischen Staat zugeschlagen worden waren. Und dies umso mehr, als bereits klar war, dass nach dem Abzug der britischen Mandatsmacht die arabischen Armeen einrücken würden. Im Zuge dessen brachten die Führung des Yishuv und die Haganah den sogenannten Plan Dalet, den Plan D, zur Anwendung, der den Palästina-Freunden, wie den Machern der erwähnten Nakba-Ausstellung, bis heute als Beweis für die besondere Brutalität und Niedertracht der seinerzeit in Palästina lebenden Juden gilt. In ihm, also in diesem Plan D, sollen angeblich, so heißt es jedenfalls unter anderem auf den Ausstellungstafeln, die Vergrößerung des Territoriums des künftigen Staates Israel und ethnische Säuberungen en Detail festgelegt worden sein. Die Ausstellungsmacher und nicht nur sie ziehen als Kronzeugen für diese Behauptung unter anderem den israelischen Historiker Benny Morris heran, der einmal zu den antizionistischen sogenannten neuen Historikern in Israel zählte und sich vergeblich damit abmühte, Belege für seine Behauptung zu finden. Inzwischen hat er dieses Unterfangen aufgegeben und deutlich gemacht, ich zitiere: "Es gab keinen Plan, die Araber aus Palästina zu vertreiben. Es wurde nie ein Beweis für solch einen Plan erbracht. Es gibt keine Kopie eines solchen, keinen Hinweis, weder darauf noch auf irgendeine pauschale Entscheidung eines wichtigen jüdischen Gremiums wie der Jewish Agency, der Haganah oder des Generalstabs der israelischen Streitkräfte, die Araber zu vertreiben." Einige arabische Propagandisten, darunter der israelische Historiker Ilan Pappé, meinen im Plan Dalet, dem vom Generalstab der Haganah am 10. März 1948 formulierten Plan D, einen solchen Masterplan zu sehen. Er war jedoch nicht darauf ausgerichtet, die Araber zu vertreiben. Er war darauf ausgerichtet, die Gebiete des jüdischen Staates am Vorabend des Abzugs der Briten und der erwarteten panarabischen Invasion abzusichern. Zitat Ende. Ohnehin wird zumeist übersehen, dass der Plan D erst im 5. Kriegsmonat in Kraft trat, in einem Krieg, den die palästinensischen Araber, wie gesagt, selbst begonnen hatten und angesichts des bevorstehenden Einmarsches regulärer arabischer Truppen. Hätten die palästinensischen Araber den Krieg nicht angefangen oder die arabischen Staaten nicht ihre Absicht zur Invasion so lautstark verbreitet, hätte es keinen Plan D gegeben. Die Haganah bereitete sich darauf vor, arabische Dorfbewohner dort, wo es aus ihrer Sicht militärisch notwendig war, des Ortes zu verweisen. Häufig war genau das jedoch nicht erforderlich, da etliche Dorfbewohner bereits das Weite gesucht hatten. Benny Morris legte die Gründe dafür dar. Ich zitiere ihn nochmals: "Die meisten flohen aus Angst vor einem nahenden Kampf in ihren Dörfern und Städten und vor Kämpfen selbst. Man fürchtete, von Kugeln oder Granaten getroffen zu werden und unter jüdische Kontrolle zu kommen. Andere verließen ihre Heimat, vor allem Dörfer in der dicht besiedelten, von Juden bewohnten Küstenregionen und Tälern, weil es ihnen von arabischer Seite geraten oder angeordnet wurde, von lokalen Befehlshabern und Behörden. Frauen und Kinder wurden aus dutzenden Dörfern fortgeschickt und ganze Dörfer wurden evakuiert, schon ab Dezember 1947, entweder aus Angst, dass Zivilisten bei eventuellen feindlichen Handlungen verwundet werden könnten, oder aus Angst unter jüdischer Herrschaft in jüdischen Gebieten leben zu müssen, was in den Augen der Araber als Verrat galt. Nur eine kleine Minderheit wurde physisch verstoßen, das heißt, sie waren in ihren Dörfern und Städten, als diese von Juden erobert wurden und ihnen befohlen wurde, diese zu verlassen. Fast alle, die flohen, erwarteten wahrscheinlich nach einem Sieg der Araber oder einer UN und sonstigen internationalen Intervention in ihre Heimat zurückkehren zu können. Es ist nicht möglich, die Gründe für die Flucht oder Evakuierung der Araber in genauen Prozentzahlen anzugeben, vor allem, weil oft mehrere verschiedene Gründe, darunter auch die wirtschaftlichen Entbehrungen, die der Krieg mit sich brachte, ausschlaggebend waren. Diesen Zusammenhang ist noch etwas sehr interessant, worauf mich Tilman Tarrach hingewiesen hat, der zu Recht darauf hinweist, dass Mahmoud Abbas, also der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, der sich selbst zu so einer Art Musterflüchtling erklärt hat, freimütig zugegeben hat, warum er seine Stadt Safed verlassen hat. Ich zitiere mal aus einem Vortrag von Tilman Tarrach, dort heißt es: Mahmoud Abbas hat unlängst selbst erklärt, warum seine Familie mit ihm damals die Stadt Safed verlassen hatte. Als 1948 klar geworden war, dass die Stadt israelisch wird, fürchteten die Araber Racheakte der Juden für die antijüdischen Pogrome von 1929. Wer nun deshalb das Weite sucht, weil er fürchtet, seine Gegner würden offene Rechnungen begleichen, der ist selbstverständlich nicht Flüchtling. Was Abbas aber nicht daran hindert, sich dennoch als palästinensischen Flüchtling zu klassifizieren. Dazu kann man noch anschließen, dass der Terminus Flüchtling auch deshalb reichlich irreführend ist, weil als Flüchtling für gewöhnlich jemand bezeichnet wird, der dem Land, in dem er lebt, den Rücken kehrt. Doch rund 2/3 der Araber, die ihre Häuser verließen oder verlassen mussten, begaben sich in andere Teile Palästinas und nur 1/3 verließ das Land, zumeist nach Syrien, Transjordanien oder in den Libanon. All dies wird von den Palästina-Freunden jedoch verschwiegen oder gar nicht erst zur Kenntnis genommen, denn es würde ihre Behauptung einer gezielten Vertreibung der autochthonen palästinensischen Araber durch die Zionisten hinfällig machen. Und auch ein weiterer populärer Referenzpunkt von ihnen erweist sich bei näherem Hinsehen als äußerst zweifelhaft, nämlich die Rede vom Massaker von Deir Yassin im April 1948, das stellvertretend für viele grausame Mordtaten der Zionisten zu dieser Zeit sei, wie in der Nakba-Ausstellung zu lesen steht. 254 Tote habe es bei diesem Massaker gegeben, heißt es dort. Männer, Frauen und Kinder seien, so wörtlich, wahllos erschossen worden. Unstrittig ist, dass am 9. April 1948 ungefähr 130 Soldaten der jüdischen Untergrundorganisationen Irgun und Lehi zu einem gewissen Grad unterstützt von der Haganah, das westlich von Jerusalem gelegene arabische Dorf Deir Yassin, attackierten, das mit der Haganah gerade ein Nichtangriffsabkommen geschlossen hatte. Der Angriff fand zu einem Zeitpunkt statt, als die Haganah gerade eine Operation durchführte, deren Ziel es war, die von arabischen Milizionären blockierte Straße von Tel Aviv nach Jerusalem freizumachen und damit die Belagerung der jüdischen Gemeinde der Stadt zu beenden. In nahezu allen historischen Quellen ist allerdings auch von heftigen Kämpfen um das strategisch wichtige Dorf die Rede, was bedeutet, dass Teile der Bevölkerung bewaffnet waren, die Verluste auf jüdischer Seite, die 4 Tote und 37 Verwundete zu beklagen hatten, sprechen darüber hinaus für einen nachdrücklichen militärisch geschulten Widerstand. Dazu noch einmal Benny Morris, Zitat: Die jüdischen Truppen konnten nur langsam vorrücken. Sie warfen Granaten in Häuser, bliesen Häuser in die Luft und schossen auf durch die Gassen flüchtende Menschen. Am Ende der Schlacht töteten sie offenbar auch eine Handvoll Gefangener. Insgesamt wurden im Lauf der Schlacht und bei sporadischen Überfällen rund 110 Dorfbewohner, Kämpfende und Zivilisten, wahrscheinlich vor allem Letztere, getötet. Die größere Zahl von 254 Toten, die in der Nakba-Ausstellung, aber auch von vielen anderen genannt wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach übertrieben. Und diese Übertreibung geht, was nur vordergründig überraschend ist, auf das Konto sowohl der Araber als auch der Briten und sogar auf das der Haganah. Alle 3 hatten ihre Gründe dafür. Die Haganah, die sowohl den Irgun als auch Lehi als ideologische Gegner ansah, die Briten, die jahrelang mit Anschlägen der genannten Untergrundorganisationen konfrontiert waren, die Araber, die das Ausmaß von für sie nachteiligen Ereignissen regelmäßig größer machten, als es der Wirklichkeit entsprach, weil sie Juden prinzipiell nicht gerade wohlgesinnt waren, um es zurückhaltend zu formulieren, und weil sie dadurch die Empörung und die bedingungslose Entschlossenheit der palästinensischen Araber in anderen Teilen des Landes steigern wollten. Die Jewish Agency distanzierte sich in aller Form für das Vorgehen von Irgun und Lehi und entschuldigte sich zudem beim jordanischen König. Wesentlicher war jedoch die interne jüdische Reaktion. Die ohnehin großen Spannungen zwischen der Führung des Yishuv und dem Irgun wurde noch größer. Sie mündeten schließlich in die Zerschlagung der Untergrundgruppe im Anschluss an die israelische Staatsgründung, der Showdown von Alta Lena. 4 Tage nach den Geschehnissen von Deir Yassin überfielen arabische Milizionäre einen Konvoi von Ärzten, Krankenschwestern und Studenten, der auf der Fahrt zum Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem war, aus einem Hinterhalt. Etwa 70 Menschen, die meisten von ihnen Ärzte und Krankenschwestern, wurden ermordet. Mehrere Insassen eines Busses verbrannten bei lebendigem Leib. Wie anschließend die 6 Wochen von Anfang April bis zum Ende des britischen Mandats Mitte Mai 1948 verliefen, schildert der israelische Historiker Jakob Lossowick in seinem vorzüglichen Buch Israels Existenzkampf so, Zitat: Die Streitkräfte des Yishuv gewannen die Kontrolle über Gebiete, die vom Teilungsplan als jüdisch markiert worden waren, einschließlich der Stadt Haifa mit ihrer großen palästinensischen Gemeinde. Jaffa, das als palästinensische Enklave innerhalb des jüdischen Staates vorgesehen war, wurde ebenfalls eingenommen, desgleichen die Stadt Acre. Wie die meisten Dorfbewohner flohen nun auch die Stadtbewohner, die bis jetzt ausgeharrt hatten. Dort, wo sich die arabischen Bauern geweigert hatten, das Land zu verlassen, das von den in den Städten lebenden Großgrundbesitzern an die Juden verkauft worden war, wurden sie jetzt gewaltsam verdrängt. Das war allerdings keine weit verbreitete Praxis. Anderswo sahen die Führer der Haganah den militärischen Vorteil im Abzug feindlich gesinnter Palästinenser aus Gebieten, die bald von regulären arabischen Truppen verteidigt werden würden, und ermutigten die Bewohner, ihr Dorf zu verlassen. Zitat Ende. Die in den Städten lebenden Juden waren übrigens alles andere als begeistert vom Vorzug der Araber, da sie um die soziale und wirtschaftliche Stabilität der Städte bangten. In der Times war seinerzeit zu lesen, dass, Zitat, die Juden wünschen, dass die Araber sich wieder wie gewohnt ansiedeln, aber die Evakuierung geht weiter. Ein wichtiger Faktor für den Exodus der Araber war, wie Lotzowig weiter schreibt, die Propaganda ihrer eigenen Führer, die immer noch präsent waren und grässliche Gerüchte verbreiteten. Äußerst verbreitet, so berichtete die Times weiter, war ein Gerücht, demzufolge Araber, die in Haifa blieben, im Fall zukünftiger Angriffe auf andere jüdische Gebiete als Geiseln genommen würden, und ein wirkungsvoller Teil der Propaganda mit der impliziten Drohung arabischer Vergeltung für den Fall der Rückeroberung durch die Araber lag darin, dass die in Haifa zurückgebliebenen Menschen insgeheim zugaben, dass sie an das Existenzrecht des jüdischen Staates glaubten. Als der israelische Staat schließlich gegründet wurde, hatten etwa 300.000 Palästinenser ihre Häuser verlassen. Sie waren unfreiwillig zu Flüchtlingen geworden, so Jakob Lossowick, aber nur wenige von ihnen waren tatsächlich vertrieben worden und mit Sicherheit nicht aufgrund irgendeines zuvor ausgearbeiteten Masterplans. Es war vielmehr so, dass der Krieg anders verlief, als sie es erwartet hatten. Zitat Ende. Und nicht nur sie hatten es anders erwartet, sondern auch die Führer der arabischen Palästinenser und mit ihnen die Führung der arabischen Nachbarstaaten. Wie eingangs bereits erwähnt, erklärten Ägypten, Transjordanien, Syrien, der Libanon, Saudi-Arabien und der Irak dem Staat Israel nur einen Tag nach dessen Gründung den Krieg und griffen ihn an. Sie taten dies, um es noch einmal zu betonen, weil sie keinen jüdischen Staat und keine souveräne jüdische Gemeinde auf arabisch-islamischem Boden zu akzeptieren bereit waren, und sie planten, die israelische Staatsgründung mit militärischen Mitteln rückgängig zu machen, das heißt, den jüdischen Staat zu zerstören. Hinzu kamen aber auch noch weitere Motive. Teilweise glaubten sie wohl tatsächlich, ihre Invasion werde die arabischen Palästinenser vor den Juden retten. Andere wiederum schielten auf eine Erweiterung ihres eigenen Staatsgebiets um Teile Palästinas, so etwa König Abdullah von Jordanien. Er besetzte arabische Teile Palästinas, mied jedoch jene Teile, die von den Vereinten Nationen für den jüdischen Staat vorgesehen waren. Auch die Syrer schienen eine territoriale Erweiterung anzustreben, um sich Galiläa oder doch wenigstens den See Genezareth einzuverleiben. Und Ägypten beteiligte sich zumindest auch deshalb an dem Überfall, weil es verhindern wollte, dass die Jordanier sich zu viel palästinensisches Gebiet aneignen. Um die Gründung eines arabisch-palästinensischen Staates, der ja vorgesehen war von den Vereinten Nationen im Teilungsbeschluss, um die Gründung eines arabisch-palästinensischen Staates also, ging es ihnen allen, wenn überhaupt, höchstens am Rande. In erster Linie sollte ein jüdischer Staat verhindert werden bzw. vernichtet werden. Und trotzdem spricht die arabische und palästinensische Seite im Zusammenhang mit der Gründung Israels, wie gesagt, von einer Nakba. Die genannte Ausstellung dazu versteigt sich sogar zu der Behauptung, bereits die jüdische Einwanderung nach Palästina habe, Zitat, für die einheimische arabisch-palästinensische Bevölkerung das drohende Ende der Aussicht auf nationale Selbstbestimmung bedeutet. Vor diesem Hintergrund, dass also die nationale Selbstbestimmung zu scheitern droht, angeblich, vor diesem Hintergrund erscheinen dann selbst antijüdische Pogrome wie das Massaker von Hebron im Jahr 1929 als zwar vielleicht unschöne, aber letztlich doch irgendwo legitime Notwehrmaßnahme, und der antisemitische Subtext ist unschwer zu erkennen. Juden haben demnach auf dem heiligen muslimischen Territorium prinzipiell nichts verloren und sie sollen nur deshalb gekommen sein, um die arabischen Ureinwohner Palästinas von ihrer heimischen Scholle zu vertreiben. Israel ist in dieser Sichtweise per se ein Unrechtsstaat. Dass die arabischen Palästinenser ihre nationale Selbstbestimmung bereits 1948 hätten haben können, muss angesichts dessen zwangsläufig verschwiegen oder geleugnet werden. Genauso wie eine weitere Wahrheit, die der israelische Publizist und Politikwissenschaftler Shlomo Avineri aussprach, als er sagte: Nicht die Gründung des Staates Israel schuf das Flüchtlingsproblem, sondern der Krieg der Araber gegen die Gründung des jüdischen Staates. Hätten die Palästinenser und andere arabischen Staaten den Teilungsbeschluss der Vereinten Nationen akzeptiert, wäre Palästina schon seit 1948 ein unabhängiger Staat und das Problem der Flüchtlinge hätte nie existiert. Die Nakba, so Avineri weiter, sei kein Unglück gewesen, schon gar keine Katastrophe, sondern vielmehr, so wörtlich, das Ergebnis einer militärischen und politischen Niederlage, die von politischen Entscheidungen herrührt, für die es Verantwortliche gab. Überhaupt liegt gänzlich daneben, wer dem israelischen Staatsgründungsprozess eine besondere, außergewöhnliche Grausamkeit attestiert und das mit Zitaten israelischer Politiker untermauern zu können glaubt. Oft und gerne zitiert wird in diesem Zusammenhang David Ben-Gurion, der 1938 gesagt hat oder haben soll, Zitat, ich bin für Zwangsumsiedlung, darin sehe ich nichts Unmoralisches. Der österreichische Publizist und frühere Palmach-Kämpfer Karl Pfeiffer kommentierte dies mit folgenden Worten: Wenn das stimmt, wie erklärt man sich dann, dass in den operativen Plänen der israelischen Armee 1947-48 von einer solchen Zwangsumsiedlung keine Spur zu finden ist? Es war die britische Peel-Kommission, die 1937 einen Bevölkerungstransfer vorschlug, denn im vorgesehenen arabischen Staat hätten neben 225.000 Arabern lediglich 1.250 Juden gelebt. Im winzig kleinen jüdischen Staat hingegen, der sich auf die Umgebung von Tel Aviv beschränkt hätte, hätte es eine große Anzahl Araber gegeben. Und deswegen hatte Ben-Gurion keine Einwände gegen einen Bevölkerungsaustausch, wenn Großbritannien diesen mit Zustimmung des Völkerbundes durchgeführt hätte. Zitat Ende, soweit Karl Pfeiffer. Außerdem verliefen die französische Katholisierung und die englische Entkatholisierung etwa humaner als die vorgeblichen ethnischen Säuberungen in Palästina. Was sind die Argentinier, Chilenen und Brasilianer anderes als die Erben der ethnischen Säuberungen von Spaniern und Portugiesen? Wohin konnten die Inkas und Mayas fliehen? Argentinien sollte sich wohl besser um sein Existenzrecht Sorgen machen. Das, was da ethnische Säuberung genannt wird, ist ein historischer Prozess, der tragischerweise Bestandteil jeder Nationenbildung war, doch nur die israelische wird noch immer mit anderen Maßstäben gemessen. Und was beweisen zudem die Äußerungen Ben-Gurions oder seine Tagebücher, solange man sie nicht mit denen von Wilhelm II., Robespierre oder Napoleon, von Heinrich VIII. Oder Lenin, von Fürst Metternich oder Josef Pilsudski vergleicht? Nichts, außer dass Politik in Zeiten der Revolution und des Krieges ein ziemlich hartes Geschäft ist. Man mag es Unrecht nennen, was der arabischen Bevölkerung Palästinas in Teilen widerfahren ist, wie den Indianern Nord- und Südamerikas im 18. und 19. Jahrhundert, den Slawen im Osten des Heiligen Römischen Reiches oder den Iren vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Ja, man kann sogar den Normannen bei der Einnahme der keltischen Insel 1066 ihr Unrecht vor Augen halten. Steht deshalb das Existenzrecht Großbritanniens in Frage? Muss die Krone endlich dieses Unrecht anerkennen, um ein normaler Staat zu werden? Oder das NATO-Mitglied Türkei, die Massaker an den Armeniern öffentlich bedauern, bevor man den Türken die territoriale Integrität zugesteht? Und auch beim Thema Flüchtlinge scheinen in Bezug auf die Palästinenser andere Maßstäbe zu gelten, dementsprechend auch für Israel, als für den Rest der Welt. Die UNO hat ihnen sogar eine eigene Organisation geschaffen, nämlich die UNRWA. Das ist die Abkürzung für United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Eine Monsterbezeichnung, zu Deutsch frei übersetzt Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Für alle übrigen Flüchtlinge weltweit ist der UNHCR zuständig, also der Hohe Flüchtlingskommissar. Der Hauptsitz der UNRWA befindet sich seit 96 in Gaza. Weitere Büros gibt es in Jordanien, Syrien, dem Libanon und dem Westjordanland, dort also, wo die Flüchtlinge ansässig sind. Insgesamt beschäftigt diese UN-Einrichtung fast 30.000 Mitarbeiter. Die Mehrzahl davon sind Palästinenser. Halbjährlich veröffentlicht das Hilfswerk statistisches Material, aus dem unter anderem hervorgeht, wie viele Palästinenser bei ihm insgesamt als Flüchtlinge registriert sind. Zu Beginn des Jahres 2011 waren es rund 4,8 Millionen. 1950 betrug diese Zahl noch genau 914.221. In den letzten 61 Jahren wären demnach fast 4 Millionen Flüchtlinge hinzugekommen. Das aber ist natürlich barer Unsinn. Vielmehr handelt es sich bei diesen Menschen um die Kinder und Kindeskinder der Emigranten und Flüchtlinge von 1948. Der Flüchtlingsstatus der Palästinenser vererbt sich also, und wenn die palästinensische Autonomiebehörde auf dem Recht der Flüchtlinge auf Rückkehr beharrt, kann man sich einigermaßen vorstellen, wie hier mit der Demografie politische Tatsachen geschaffen werden sollen. Je mehr Nachkommen, desto mehr Flüchtlinge, die in den jüdischen Staat zurückkehren sollen, in dem sie ja in Wahrheit nie gelebt haben, so lange, bis die Juden in Israel wieder eine Minderheit sind und dadurch wie vor 48 weltweit erneut auf das Gutdünken der Mehrheit angewiesen wären. Dass keine israelische Regierung, wirklich keine, dieses Rückkehrrecht akzeptieren kann, schon gar nicht für fast 5 Millionen Menschen, versteht sich deshalb wohl von selbst. Übrigens gab es 1948 nicht nur arabische Flüchtlinge, sondern etwa genauso viele jüdische, die aus den arabischen Staaten, in denen sie lebten, vertrieben wurden. Sofern sie nach Israel flohen, und es taten viele, erhielten sie dort die Staatsbürgerschaft mit allen Rechten und Pflichten. Niemals hörte man von ihnen oder von einer israelischen Regierung, sie hätten ein Recht auf Rückkehr, sie haben keine eigene UN-Institution und sie waren auch nie das Faustpfand in Friedensverhandlungen. An dieser Stelle möchte ich nun einen kleinen zeitlichen Sprung machen und zu einem Thema kommen, das mit der israelischen Staatsgründung zwar in keinem direkten Zusammenhang steht, aber bei jenen, die den Mythos von der Nakba pflegen, ebenfalls ganz weit oben auf der Tagesordnung rangiert, den israelischen Siedlungen. Doch ich möchte dieses Kapitel einmal nicht auf der israelischen Seite beginnen, sondern auf der anderen, das heißt bei den Palästinensern. Und möchte dazu eine Geschichte erzählen, die sich Ende April 2009 zutrug. In diesem Monat, Ende April 2009, verurteilte ein von der palästinensischen Autonomiebehörde eingesetztes dreiköpfiges Militärgericht in Hebron den damals 59-jährigen Palästinenser Anwar Breguet zum Tode. Außerdem beschloss es, das Vermögen und den Besitz des Angeklagten, dem keinerlei Möglichkeit zur Verteidigung gegeben wurde, zu beschlagnahmen. Brigitte habe Land an Juden verkauft und damit gegen ein Gesetz aus dem Jahr 1979 verstoßen, das genau dies verbiete, urteilte das Tribunal. Darüber hinaus habe er zwei weitere Anordnungen nicht befolgt. Eine aus dem Jahr 1958, nach der Israel grundsätzlich zu boykottieren sei, und eine von 1953, die jeglichen Handel mit Israelis untersage. Damals war, das wissen Sie, die Westbank zwar noch von Jordanien besetzt, die palästinensische Autonomiebehörde, also die PA, hält die seinerzeitigen Verfügung jedoch offenkundig weiterhin für verbindlich und orientiert sich auch ansonsten am Nachbarstaat, wenn sie es für opportun hält. 1997 beispielsweise kündigte sie an, ein jordanisches Gesetz zu übernehmen, nachdem der Verkauf von Land an den Feind, wozu ausnahmslos alle Israelis gezählt wurden, als Hochverrat zu betrachten und mit der Todesstrafe zu ahnden sei. Ob dieses Gesetzesvorhaben offiziell umgesetzt wurde, ist unklar. Fest steht aber, es gab in den vergangenen rund 30 Jahren eine ganze Reihe von Todesurteilen gegen Palästinenser, die Ländereien an Juden veräußert haben sollen. Wie viele dieser Urteile tatsächlich vollstreckt wurden, lässt sich nicht zuverlässig sagen. Übereinstimmend berichten jedoch so unterschiedliche Quellen wie die BBC, die israelische Tageszeitung Jerusalem Post und selbst die Israel wenig wohlgesonnene Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch von mehreren Fällen, in denen solche Kollaborateure der Zionisten kurz nach dem jeweiligen Schuldspruch ermordet aufgefunden wurden. Nach allem, was man weiß, hat noch kein Bundesaußenminister während einer Reise in die Westbank den palästinensischen Gesprächspartnern gegenüber auch nur ein einziges kritisches Wort zu diesen verkauft nicht an Juden Befehlen und ihren potenziell mörderischen Folgen geäußert. Viel zu sehr waren sie alle stattdessen damit beschäftigt, mantraartig zu wiederholen, das größte Hindernis auf dem Weg zu einem Frieden im Nahen Osten sei die israelische Siedlungspolitik. Diese Behauptung ist in nahezu allen politischen Lagern dermaßen selbstverständlich und besonders heute wieder unendlich populär, dass sie keinerlei Begründung mehr zu bedürfen scheint. Folgt man ihr, dann müsste Israel nur seine Enklaven, Außenposten und Grenzdörfer abbauen und könnte fortan in trauter Harmonie mit seinen Nachbarn leben. Dabei zeigt schon die jüngere Vergangenheit, dass diese Gleichung nicht aufgeht und schon gar nicht zwangsläufig. Vor 11 Jahren beispielsweise bot Ehud Barak während der Verhandlungen von Camp David bekanntlich an, zahlreiche Siedlungen zu räumen. Zudem wollte er die nahe der grünen Linie liegenden Siedlungen, in denen die große Mehrheit der Siedler lebt, nämlich über 80%, ins israelische Staatsgebiet eingliedern und diese Maßnahme durch einen territorialen Austausch mit den Palästinensern abgelten. Die palästinensische Seite unter Yasser Arafat lehnte dieses beispiellos weitgehende Angebot jedoch ab und blies stattdessen zur sogenannten zweiten Intifada. Und als Ariel Sharon 2005 die israelischen Siedlungen im Gazastreifen auflösen ließ, bedankten sich die Hamas und andere palästinensische Terrororganisationen dafür mit einem Raketenhagel, der erst infolge der israelischen Operation Castlet Ende 2008, Anfang 2009 allmählich zum Erliegen kam und trotzdem immer wieder aufflackert, wie zuletzt. Das heißt, Israel ist einem Dilemma ausgesetzt. Hält es die Siedlungen aufrecht, zieht es sich den Zorn der restlichen Welt zu, baut es Siedlungen ab oder bietet es diesen Schritt auch nur an, sehen nicht unerhebliche Teile der arabischen Welt darin ein Zeichen von Schwäche und eine Gelegenheit zur Befreiung ganz Palästinas von den Juden nämlich. Dieser prinzipielle Unwille, Israel anzuerkennen, dieser prinzipielle Unwille ist der Kern des arabisch-israelischen Konflikts und eben nicht die Siedlungsfrage. Denn selbst wenn der jüdische Staat nur das Stadtgebiet von Tel Aviv umfassen würde, wäre er seinen Feinden noch zu groß. Denn deren Ziel ist nicht eine Zwei-Staaten-, sondern nach wie vor eine Kein-Staat-Israel-Lösung. Der bereits erwähnte israelische Historiker Jakob Losowick brachte dieses Problem auf den Punkt. Seit 1967 übe Israel die Herrschaft über einen großen Teil der palästinensischen Bevölkerung aus und sein Verhalten sei in vielerlei Hinsicht kritikwürdig, schrieb er in seinem ebenfalls bereits genannten Buch Israels Existenzkampf. Dennoch könnte nur ein Narr behaupten, dass sich die Palästinenser in der umgekehrten Situation mit den Maßnahmen, wie sie die Israelis getroffen haben, zufrieden geben würden. Zitat Ende. Wenn die Palästinenser jemals die Herrschaft über die Juden erlangten, werde Palästina, so Losowick, ebenso judenrein werden, wie es der größte Teil Europas heute ist. Eine kleine Gemeinde hier und dort und Gespenster überall. Israel habe früher lediglich die nationalen Ambitionen der Palästinenser blockiert. Die politische Führung der Palästinenser hingegen bedrohe die nackte Existenz der Juden. Ganz bewusst benutzte Losowick hier ein Wort, das auch der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und sein Außenminister Avigdor Lieberman verwendet haben, als der deutsche Außenamtschef Steinmeier im Juli 2009 zu Gesprächen in Israel weilte und seine Gastgeber für den Siedlungsbau kritisierte. Judenrein heißt dieses Wort. Dieser Begriff wurde, das wissen Sie, von deutschen Antisemiten Ende des 19. Jahrhunderts kreiert. Später gebrauchten ihn die Nationalsozialisten neben dem Terminus judenfrei als Euphemismus für die Massenvernichtung. Es mag auf den ersten Blick seltsam anmuten, dass er nun noch von einem israelischen Historiker und israelischen Ministern beansprucht wurde. Doch das geschah, um in aller Deutlichkeit auf die Konsequenz hinzuweisen, die sich aus der geradezu rituell wiederholten Forderung nach einem Stopp und Abbau der israelischen Siedlungen im Westjordanland ergibt. Jenseits der Grenzen Israels verschwendet nämlich kaum jemand einen Gedanken daran, was die Gründung eines palästinensischen Staates für die auf seinem Territorium lebenden Juden bedeuten würde. Von Israel wird selbstverständlich verlangt, ein multinationaler Staat zu sein, in dem Araber als gleichberechtigte Bürger ihren Platz haben. Kaum jemand hingegen erhebt die nicht minder selbstverständliche Forderung, dass in einem zukünftigen Palästina auch Juden leben können müssen, wenn sie es denn wollen, und zwar nicht bloß als geduldete Dhimmis, also als Schutzbefohlene unter islamischer Herrschaft. Im Gegenteil implizieren nahezu alle Appelle an israelische Regierungen, die Siedlung zu räumen, dass Juden auf palästinensischem Boden immer noch prinzipiell nichts verloren haben. Denn die obligatorische völkerrechtliche Argumentation für einen Abzug der Siedler als angeblich unabdingbare Voraussetzung für die Gründung eines palästinensischen Staates geht praktisch nie mit der Versicherung einher, dass ein prospektives Palästina selbstredend eine jüdische Minderheit zu akzeptieren hat. Eine solche Klarstellung mag für überflüssig halten, wer sich auf die Begründung zurückzieht, die Siedlungstätigkeit sei Teil einer illegalen Besatzungspraxis, was aber nicht bedeutet, dass jüdisches Leben in einem souveränen palästinensischen Staat grundsätzlich unmöglich sei. Dieser Standpunkt blendet allerdings aus, dass es sich beim Westjordanland zunächst einmal genau genommen nicht um ein besetztes, sondern um ein umstrittenes Gebiet handelt. Schließlich wurde es 1948 von Jordanien völkerrechtswidrig annektiert und gelangte erst infolge des israelischen Verteidigungskrieges im Juni 67 unter israelische Kontrolle. Noch im selben Jahr bot Israel Verhandlungen über die Abtretung der Gebiete an. Die arabischen Staaten lehnten dies jedoch auf der Konferenz von Khartoum im Sudan mit dem berühmt gewordenen dreifachen Nein ab. Nein zum Frieden mit Israel, Nein zur Anerkennung Israels und Nein zu Verhandlungen mit Israel. Es war dies die alte Position des berüchtigten Muftis von Jerusalem, Haj Amin el-Husseini, keinen Zentimeter, no inch, keinen Zentimeter des heiligen muslimischen Bodens für einen souveränen jüdischen Staat und am besten auch keinen Zentimeter für Juden überhaupt, ein Ziel, das die Hamas in ihrem Herrschaftsgebiet bereits erreicht hat. Der Gazastreifen ist seit 2005 praktisch judenrein. Die auf dem Gebiet der Westbank lebende Bevölkerung hingegen besteht zu etwa 20% aus Juden, die fast alle in Siedlungen wohnen, vor allem in der Nähe der sogenannten grünen Linie. Diese Minderheit könnte wohl nicht damit rechnen, in einem zukünftigen palästinensischen Staat auch nur annähernd die gleichen Rechte zu haben wie die Mehrheit. Umgekehrt geht es den in Israel lebenden Arabern, die ebenfalls einen Anteil von etwa 20% an der Gesamtbevölkerung stellen, doch deutlich besser. Und das gilt übrigens nicht zuletzt für ihre Möglichkeit, in Israel sesshaft zu bleiben. Zwar ist es für sie schwierig, an Haus- und Grundbesitz zu kommen, doch das geht den jüdischen Israelis kaum anders. Denn nur rund 7% der Liegenschaften sind Privateigentum, während 93% dem israelischen Staat gehören, der Land grundsätzlich nicht verkauft, sondern nur verpachtet, nämlich entweder für 49 oder für 98 Jahre. Die Politik der Vergabe von Liegenschaften war in den letzten etwa 10 Jahren mehrmals Gegenstand von juristischen Streitigkeiten, weil sich die arabische Bevölkerung Israels benachteiligt fühlte. Daraufhin ordnete der oberste Gerichtshof Israels im Jahr 2000 an, dass der Staat die Zuteilung von Land nicht von der Religion oder der Nationalität eines Bewerbers abhängig machen darf. Und der israelische Generalstaatsanwalt Menachem Mazuz entschied im Januar 2005, arabischen Israelis durften in Bezug auf die Vergabe und Verwaltung von Immobilien keine Nachteile erwachsen. Im Wesentlichen haben also Juden und Araber in Israel durchaus gleich große Chancen auf die Pacht von Grund und Boden. Zudem werden auf kommunaler Ebene regelmäßig Wohnungsbauprojekte vorangetrieben, die arabischen Israelis zugutekommen, wie etwa in Jerusalem. Dort plant die Stadt in ihrem Ostteil gerade 5000 neue Wohneinheiten für sie. Umgekehrt scheint es nahezu undenkbar, dass ein zukünftiger palästinensischer Staat der jüdischen Minderheit in ähnlichem Maß entgegenkommen würde, schon gar nicht, wenn er unter dem Bruch aller internationalen Vereinbarungen einseitig ausgerufen würde, wie Mahmoud Abbas es derzeit plant, und erst recht nicht nach dem im Mai geschlossenen Pakt zwischen der Fatah und der Terrororganisation Hamas. Das sind die Fakten, die die Palästina-Freunde, wie etwa die Macher der Nakba-Ausstellung, nicht zur Kenntnis nehmen, weil sie sie nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Zwar spielen sie sich als Anwälte der Palästinenser auf und geben vor, sich um deren Wohlergehen zu sorgen. Doch das stimmt nicht, denn es geht in Wahrheit gar nicht um die Palästinenser. Während jeder Palästina-Freund noch im Schlaf sämtliche israelischen Missetaten der letzten 63 Jahre aufsagen kann, ist ihm das Leid der Palästinenser gleichgültig, wenn es nicht von Israel verursacht wird. Die Tausenden von der jordanischen Armee im sogenannten Schwarzen September 1970 getöteten Palästinenser beispielsweise sind schon lange kein Thema mehr. Ebenfalls nie zur Sprache kommt, dass die arabischen Staaten die Palästinenser immer nur als Manövriermasse betrachtet und sie absichtlich in Flüchtlingslagern gehalten haben, statt ihnen die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes zu verleihen. Das aber interessiert die vermeintlichen Palästina-Freunde nicht, wie sie auch die diversen Gemetzel zwischen der Fatah und der Hamas in der Vergangenheit stets richtiggehend kalt ließen. Sobald aber Israel militärisch eingreift, ist das Geschrei groß, noch größer als das geheuchelte Mitleid. Als Opfer der Juden mag man die Palästinenser, aber ansonsten sind sie den Palästina-Freunden schlichtweg egal. Bevor ich nun zum Schluss komme, möchte ich noch dem ideologischen Background dieser vermeintlichen Palästina-Freundschaft und das heißt der sogenannten Israel-Kritik auf den Grund gehen und zu diesem Zweck einen Blick auf 3 Kategorien von Taktiken und Vorgehensweisen werfen, derer sich die Israel-Kritiker und vermeintlichen Palästina-Freunde insbesondere hierzulande in aller Regel bedienen. Da wäre Punkt 1, die Israel-Kritik als vermeintliche Konsequenz aus der deutschen Vergangenheit. Zu ihren besseren Zeiten hatte die deutsche Linke eine Ahnung davon, wie die Parole "Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus" zu verstehen ist. Gemeint war mit diesem Slogan nämlich "Nie wieder faschistischer Krieg". Die Legitimität des Krieges gegen den Faschismus hingegen wurde durchaus nicht in Frage gestellt. Heute jedoch wird der eigentlich unteilbare zweiteilige Leitsatz je nach politischer Opportunität in seine Bestandteile zerlegt. "Nie wieder Krieg" heißt es vor allem immer dann, wenn Amerikaner oder Israelis einen solchen führen. "Nie wieder Faschismus" oder gar "Nie wieder Auschwitz" wird gerufen, wenn man irgendwo vermeintliche Konzentrationslager entdeckt. Und wenn es nach einem nicht eben geringen Teil der Deutschen geht, dann macht Israel ja auch nichts anderes als die Nazis. Die Botschaft ist eindeutig und sie lautet: Wir haben aus der Vergangenheit gelernt, während die Opfer, respektive deren Kinder, die es doch aus eigener leidvoller Erfahrung besser wissen müssten, jetzt unsere Methoden anwenden. Eine solche Sichtweise geht zunächst einmal davon aus, dass Auschwitz so etwas wie eine Besserungsanstalt gewesen sein muss, deren Schüler jedoch im Unterricht leider nicht besonders gut aufgepasst haben. Dass die Konsequenz der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen jedoch eine ganz andere war, nämlich die, den 3 Jahre nach Auschwitz gegründeten jüdischen Staat zur Not auch bewaffnet gegen den Vernichtungsdrang der Antisemiten zu verteidigen, das wollen die weitaus meisten Deutschen einfach nicht akzeptieren. "Mit seinen Feinden müsse man doch reden, verhandeln, Kompromisse schließen", empfehlen sie, denn sonst werde immer nur neuer Hass geschürt und letztlich verewigt. Dabei könnten die Israel-Kritiker und vermeintlichen Palästina-Freunde es besser wissen, aber sie wollen es nicht. Sie könnten wissen, wozu Verhandlungen mit einem zu allen entschlossenen antisemitischen Feind führen, denn München 38 hat es gezeigt. Die Nazis und ihre breite Gefolgschaft haben anschließend einen vernichtenden Krieg geführt und sie sind nicht durch Gespräche gestoppt worden und auch nicht durch Kerzen, sondern durch den massiven Einsatz des alliierten Militärs. Das hat den Hass vieler Deutscher gegen Juden, Amerikaner und Russen zwar nicht zum Verschwinden gebracht, aber es hat ihn zumindest einigermaßen unschädlich gemacht. Israel war seit seiner Existenz den Kriegen und Kriegsdrohungen seiner Feinde ausgesetzt und der Iran, die Hezbollah, die Hamas, der islamische Dschihad und andere Judenfeinde arbeiten seit Jahren fleißig daran, den jüdischen Staat eines Tages von der Landkarte radieren zu können. Verhandlungen mit dem zionistischen Feind lehnen sie strikt ab. Allenfalls ein taktischer und zeitlich begrenzter Waffenstillstand kommt in Frage. Die Geschichte hat gezeigt, dass man die Ankündigung von Judenfeinden ernst nehmen muss. Und worüber sollte Israel auch mit ihnen verhandeln? Etwa über die Modalitäten des eigenen Untergangs? Das mit den Lehren aus der Geschichte hat für die deutschen Israel-Kritiker aber noch eine weitere Bewandtnis. Wenn die Juden die neuen Nazis sind und die Palästinenser die neuen Juden, also sozusagen die Opfer der Opfer, wie es gelegentlich heißt, dann war Auschwitz ja doch nur ein Betriebsunfall und jedenfalls nicht einzigartig. Das ist dann auch der Grund dafür, dass viele Deutsche heute gar nicht genug über ihre Vergangenheit reden können. Schließlich ist dieses Reden, das sie Bewältigung nennen, und ist die Trauer um die toten Juden nach gerade die Voraussetzung dafür, umso härter mit jedem lebenden Juden ins Gericht gehen zu können, die Israel mit Worten und Taten verteidigen. Auf diese Weise lässt sich die deutsche Geschichte weitaus eleganter und effektiver entsorgen als durch die jahrzehntelang erhobene Forderung nach einem Schlussstrich. Und so mutiert auch das Holocaust-Mahnmal in Berlin sozusagen zur steingewordenen Berechtigung, mit den Juden mal ordentlich Tacheles zu reden. Man ist hierzulande stolz auf das größte Gedenkmonument der Welt, das es ohne den größten Massenmord der Geschichte gar nicht gäbe, und verweist stets darauf, wann immer jemand den Verdacht äußert, die Deutschen könnten sich in Wahrheit doch gar nicht geändert, sondern ihre Ressentiments bloß modernisiert haben. Punkt 2 dieser Strategie, die Berufung auf jüdische Kritiker Israels als Kronzeugen der Anklage. Jeder Israel-Kritiker kann mindestens eine Handvoll Juden aufbringen, die exakt das sagen, was auch er denkt. Das ist bequem, denn wenn die es selbst sagen, kann man sich auf sie berufen und sich so dem Verdacht entziehen, antisemitisch zu argumentieren. Denn Juden können ja gar keine Antisemiten sein, nicht wahr? Aber warum eigentlich nicht? Es gibt Frauen, die Frauen hassen, es gibt Schwule, die Schwule verachten, es gibt Migranten, die rassistisch sind. Warum um alles in der Welt soll es dann keine antisemitischen Juden geben? Antisemitismus entsteht ja nicht aus einem genetischen Defekt heraus, sondern es handelt sich um ein Ressentiment. Die Feststellung, dass es auch jüdische Antisemiten gibt, finde ich vornehmlich aus einem Grund wichtig. Die Strategie nichtjüdischer Israel-Kritiker, sich hinter ihnen zu verstecken, ist einfach allzu durchsichtig. Und dennoch liegt hier nicht einfach nur ein Problem mit dem sogenannten Sprechort vor. Diese Sprechorttheorie besagt, dass es etwas anderes ist, ob Juden sich kritisch oder sogar ablehnend gegenüber Israel äußern oder ob Nichtjuden das tun. Jüdische Israel-Kritiker werden in dieser Sichtweise nur von Nichtjüdischen missbraucht. Aber das ist mir schon deshalb zu einfach, weil dieses Herangehen die jüdischen Israel-Kritiker zu arglosen Opfern macht, die man einfach nur davon überzeugen muss, dass sie die falschen Freunde haben. Wenn ich aber so höre oder lese, was die Kronzeugen der Anklage von sich geben, von Abraham Melzer und Evelyn Hecht-Galinski über Uri Avneri und Gilad Atzmon bis zu Norman Finkelstein und Ilan Papé, dann habe ich nicht den Eindruck, dass sich da naive Menschen äußern. Sie wissen, was sie sagen und wer sich auf sie beruft. Und dafür sind sie verantwortlich zu machen. Alles andere ist Paternalismus. Drittens und letztens, das vermeintliche Verbot der Israel-Kritik oder auch die sogenannte Antisemitismuskeule. Israel-Kritiker und Palästina-Freunde halten sich für mutige Menschen, die Tabus brechen, Denkverboten trotzen und unter widrigen Umständen die unbequeme Wahrheit sagen. Und sie sind sportlich. Schließlich müssen sie ständig der Antisemitismuskeule ausweichen, die bekanntlich allenthalben geschwungen wird. Interessant wird es aber immer dann, wenn man einmal einen solchen Israel-Kritiker oder auch Palästina-Freund fragt, wer eigentlich behauptet, man dürfe Israel nicht kritisieren und vor allem, wer dieses Verbot überwacht und durchsetzt. Doch nicht wenige Israel-Kritiker schauen einmal dieser Frage erst einmal verständnislos an. Sie halten ihre Behauptung für dermaßen selbstverständlich, dass sie sich wundern, wie man sie überhaupt hinterfragen kann. Etwas kleinlaut kommt dann vielleicht der Zentralrat der Juden in Deutschland ins Spiel, der sich doch ständig zu Wort melde und sich in alles einmische. Oder ganz allgemein die Politiker, die Rücksicht sowohl auf den Zentralrat als auch auf Israel zu nehmen, gezwungen seien. Und auch hier müsste man wieder fragen, gezwungen von wem? Oder die israelische Botschaft oder das Ausland, das die Deutschen im Grunde genommen immer noch für Nazis halte. Und besonders tollkühne sprechen auch schon mal von einer zionistischen oder gar jüdischen Lobby, die Deutschland im Griff habe, seine Medien, seine Politiker, seine Wirtschaft. In jedem Fall muss es sich um ziemlich einflussreiche Einrichtungen handeln, die da ein Verbot der Israel-Kritik dekretiert haben und es mittels der Antisemitismuskeule auch gewaltsam durchsetzen. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, natürlich existiert ein solches Verbot keinesfalls. Dieses vermeintliche Tabu ist vielmehr eines, das die Israel-Kritiker selbst erfunden haben, damit sie es anschließend umso lustvoller brechen können. Dahinter steht das Raunen über die angebliche Allmacht der Juden, die die Welt kontrollierten, manchmal ganz offen, aber vor allem im Verborgenen. Der Zentralrat beispielsweise stellt man sich in dieser Logik als einen Verband vor, der überall seine Finger im Spiel hat und dem deutsche Politiker sowie die Medien aus einem schlechten Gewissen heraus geradezu hündisch ergeben sind. Israel hält man für ein waffenstarrendes Land, das zudem über eine gewaltige Lobby in den USA verfügt und darüber deren Außenpolitik dominiert. Nicht selten hört man in diesem Zusammenhang auch den Vorwurf, die Juden im Allgemeinen und Israel im Besonderen instrumentalisierten den Holocaust für ihre sinistren Zwecke, das heißt, sie missbrauchten ihn zur Legitimierung israelischer Schandtaten. Solche Allmachts- und Verschwörungsfantasien haben mit der Wirklichkeit nichts gemein, sondern verweisen vielmehr auf die Sehnsüchte derjenigen, die sie kolportieren. Das ganze Gerede vom jüdischen Einfluss auf die Politik, von der jüdischen Kontrolle der Medien, von der jüdischen Herrschaft, ist eine Projektion von Antisemiten, die ihre Israel-Kritik auf diese Weise als Notwehrmaßnahme ausgeben. Ginge es nach ihnen, wäre die Welt längst vom jüdischen Joch befreit. Ich fasse deshalb zusammen, Israel kann tun und lassen, was es will. Stets wird es nach Ansicht der Israel-Kritiker und damit großer Teile der Öffentlichkeit für alles Unheil im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Since 1948. Als sich die israelische Armee und jüdisch-israelische Siedler noch im Gazastreifen aufhielten, galten sie als Besatzer. Als sie sich 2005 zurückzogen, intensivierten palästinensische Terrorgruppen zum Dank ihren Raketenbeschuss, woraufhin Israel die Grenzkontrollen verschärfte und sich fortan dem Vorwurf ausgesetzt sah, das größte Gefängnis der Welt errichtet zu haben. Lässt der jüdische Staat den Raketenhagel über sich ergehen, wird er in der arabisch-muslimischen Welt als Schwächling verhöhnt. Reagiert er aber mit Sanktionen oder Gegenschlägen, dann handelt er unverhältnismäßig oder alttestamentarisch, befördert die Gewaltspirale oder begeht gar ein Massaker. Kurzum, gleich was Israel unternimmt, seine Gegner und Feinde sehen darin immer nur weitere Belege für seine abgrundtiefe Bösartigkeit. Dieses Denkmuster ist altvertraut und wohlbekannt. Es ist ein antisemitisches. Der Historiker Leon Poliakow befand deshalb einst, Israel sei der Jude unter den Staaten. Und der gegen Israel gerichtete Antizionismus ist nichts weiter als eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus, der das klassische Bild des geldgeilen, vergeistigten und wehrunfähigen jüdischen Luftmenschen durch jenes des alles niedertrampelnden, auf territoriale Expansion und völkische Homogenität setzenden Israeli ergänzt. Schließen möchte ich nun mit jenen Worten des Publizisten Henrik M. Broder, die er Mitte Juni 2008 an den Innenausschuss des Deutschen Bundestages richtete, als dort über den Kampf gegen den Antisemitismus verhandelt wurde. Broder sagte, damit möchte ich enden, Zitat, der moderne Antisemit findet den ordinären Antisemitismus schrecklich, bekennt sich aber ganz unbefangen zum Antizionismus, dankbar für die Möglichkeit, seine Ressentiments in einer politisch korrekten Form auszuleben. Denn auch der Antizionismus ist ein Ressentiment, wie der klassische Antisemitismus es war. Der Antizionist hat die gleiche Einstellung zu Israel, wie der Antisemit zum Juden. Er stört sich nicht daran, was Israel macht oder unterlässt, sondern daran, dass es Israel gibt. Und deswegen beteiligt er sich so leidenschaftlich an Debatten über eine Lösung der Palästina-Frage, die für Israel eine Endlösung bedeuten könnte. Antisemitismus und Antizionismus sind zwei Seiten derselben Münze. War der Antisemit davon überzeugt, dass nicht er, also der Antisemit, sondern der Jude am Antisemitismus schuld ist, so ist der Antizionist heute davon überzeugt, dass Israel nicht nur für die Leiden der Palästinenser, sondern auch dafür verantwortlich ist, was es selbst erleiden muss. Der moderne Antisemit verehrt Juden, die seit 60 Jahren tot sind, nimmt es aber lebenden Juden übel, wenn sie sich zur Wehr setzen. Der Antisemit nimmt dem Juden prinzipiell alles übel, auch das Gegenteil.
Mit der neuen Souveränität Deutschlands zusammen. Man muss, um als selbstbewusste Nation agieren können, muss natürlich die Geschichte so weit eingedampft und normalisiert werden, dass man sie als normale Nationalgeschichte halt schreiben kann. Und dabei erfüllen natürlich die Vertriebenen das Bedürfnis in Deutschland, das meiner Ansicht nach massenhaft da ist, sich selbst als Opfer des Zweiten Weltkriegs zu spüren. Dafür sind die vertriebenen Verbände, die neuen Rolle, ist es eine Funktion. Von dem ideologischen Einfluss mit Vertreibung bedienen sie momentan ein massenhaftes Bedürfnis. Wie es auch Jörg Friedrich und die Bombenkriegsopfer. Das ist das Gleiche, dass man das halt entdeckt. Und die Ursachen und die Voraussetzungen des deutschen Vernichtungskrieges, der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft, der Ermordung des jüdischen Volkes in Europa, es verschwindet. Das ist ein Ereignis unter vielen.
Das waren 2 Stunden Sachzwang FM. Heute zum Thema Vertriebene und Narrative. Wir hatten es mit zwei verschiedenen Sorten Heimatvertriebener zu tun. Erich Später referierte in der ersten Stunde über die sogenannten Sudetendeutschen. Ein Vortrag von 2003 vom NS-Mustergau zur verfolgten Minderheit, die Sudetendeutschen und der Kampf für das Recht auf Heimat. Und jetzt zuletzt in der zweiten Stunde haben wir einen zweiten Vortrag gehört von Alex Feuerherd, Mythos Nakba, die Entstehung Israels, Legenden und Wirklichkeit, gehalten 2011. Und damit verabschiedet sich Sachzwang FM. Tschüss.